Ja, Robert hat es schon angekündigt. Das Thema meiner Predigt ist die Jahreslosung für dieses Jahr 2015. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Diesen Vers, also es ist nicht unbedingt so, dass ich sage jetzt, also ich wurde da nicht dazu eingeteilt oder irgendwie so. Es ist einfach, ich habe vor einigen Jahren in Paderborn schon mal in meiner Gemeinde, aus der ich komme, dazu gepredigt. Wir hatten eine Reihe über Liebe in der Gemeinde, wie kann sie praktisch aussehen, und da war das halt ein Thema. Ich hatte diesen Vers dann bekommen oder dieses Thema und habe gesagt, das kann ich Viktor anbieten, dazu könnte ich mal predigen, und so ist es dazu gekommen. Ja, ich möchte erstmal mit euch angehen, was bedeutet Annahme, was bedeutet Ablehnen, und einfach so, wie wir die Begriffe kennen, annehmen auf der einen Seite, ablehnen auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt überlegen, Christus hat uns angenommen, also wir können auf der einen Seite etwas annehmen, auf der anderen Seite ablehnen, oder etwas in Empfang nehmen, auf der anderen Seite die Annahme oder dieses in Empfang nehmen auch verweigern. Wir können jemanden aufnehmen oder jemanden wegschicken, jemanden akzeptieren oder auch zurückweisen. Insgesamt können wir damit sagen, wir können jemanden bejahen oder wir können jemanden auch verneinen. Ja, Christus hat uns angenommen. Das heißt, alles dieses ist auf Personen bezogen, nicht auf Pakete, nicht auf einen Anruf annehmen, sondern auf Menschen bezogen. Ich kann Menschen annehmen oder Menschen ablehnen. Dieser Vers damals, er steht ja im Römerbrief, das heißt, er ist an eine Gemeinde gerichtet, und in dieser Gemeinde, wie sie sich zusammengesetzt hat in Rom, es gab Juden, Christen dabei, es gab halt Römer dabei aus ganz vielen verschiedenen Kulturen, es gab Menschen, die es gewohnt waren, von klein auf gewisse Reinigungsvorschriften einzuhalten, es gab andere, die das überhaupt nicht kannten. Eine Annahme ist etwas, denke ich, wonach sich jeder Mensch sehnt. Wenn ich sage, also jeder, ich möchte angenommen sein, ich denke, das kann jeder für sich bestätigen, ja, trifft auf mich auch zu, ich möchte auch angenommen sein. Keiner sagt, ich möchte gern abgelehnt werden. Ja, das ist eigentlich so ein ganz natürliches Bedürfnis, und ich glaube auch etwas ganz wichtig, elementar Wichtiges, um sich gut entwickeln zu können, dass man weiß, hier bin ich angenommen. Ja, das sollte passieren, zum Beispiel Eltern ihren Kindern gegenüber, Ehepartner untereinander, dass man weiß, hier bin ich angenommen, so wie ich bin. Und das ist auch das, was Gott von uns möchte, dass man Geborgenheit hat, man kann sich wohlfühlen, durchatmen, man hat eine Basis, von der man ausgehen kann. Ich möchte mit euch zusammen einfach nachgucken, was bedeutet es, dieser Satz, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Wie hat Christus uns denn angenommen? Das ist der erste Punkt. Also wie hat Christus mich angenommen, wie hat Christus jeden Einzelnen von uns angenommen, wie nimmt Gott Menschen an? Und der zweite Punkt ist dann zu schauen, was können wir daraus ableiten für uns. Zum ersten Punkt, wie hat Christus uns angenommen? In Johannes Kapitel 6, Vers 37 und 38, da sagt Jesus selbst diese Worte: Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Ich finde, das sind ganz markante Worte, die Jesus hier sagt. Er sagt damit, es geht nicht darum, wen ich annehmen will. Es geht nicht darum, dass ich mir Menschen aussuche und sage, oh, der ist mir sympathisch, den wähle ich aus, den nehme ich an. Den Menschen mag ich nicht, sondern diese Gedanken hat sich Jesus dabei gar nicht gemacht. Die Menschen, die zu ihm gekommen sind, da hat er gesehen, das sind Menschen, die Gott zu mir schickt. Mein Vater schickt sie mir. Und wenn Gott sie zu mir schickt, dann ist es meine Aufgabe, sie anzunehmen. Es geht nicht darum, was ich will. Das ist das, was Jesus hier sagt. Er hat also nicht entschieden, wen nehme ich mit in die Jüngerschaft, wen nehme ich mit an, nach meinem eigenen Willen, sondern wen schickt mir der Vater? Und der kommt, den der Vater zu mir schickt, den werde ich auch annehmen. Und dann lesen wir in der Bibel, welche Menschen das waren, die zu ihm gekommen sind, wo er die Annahme gezeigt hat. Und da sehen wir auch, dass es ihm egal war, was die Menschen um ihn herum davon gehalten haben. Er hat sich mit Sündern abgegeben, wir lesen von Zöllnern, Prostituierten, von Menschen, die im Volk gar nicht angesehen waren. Und wo wir merken, es geht ihm kein bisschen darum, wie komme ich bei anderen damit an, sondern Gott schickt mir diese Menschen, und dann wie selbstverständlich nehme ich sie auch an und zeige, dass sie mir willkommen sind. Es waren auch sehr fromme Menschen dabei. Nathanael, einer seiner Jünger, von dem gesagt wird, dass er ein frommer Jude war, an dem kein Unrecht zu finden war. Also jemand, der sehr vorbildlich gelebt hat. Es waren Handwerker dabei, Gebildete, Ungebildete, Frauen, Männer. Jeden Menschen, wo er gesehen hat, Gott stellt ihn mir in den Weg, das ist ein Mensch, den ich auch willkommen heiße. Eine weitere Bibelstelle unterstreicht das noch einmal. Jesus nimmt jeden an, den der Vater ihm anvertraut. Aus Johannes 17, Vers 9, das ist das hohepriesterliche Gebet, da betet er folgende Worte. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Ja, dass er darin gesehen hat, es sind Menschen, die Gott gehören. Er schickt sie zu mir. Es ist meine Aufgabe, sie anzunehmen. Ein zweiter Punkt dazu. Wie hat Gott uns angenommen? Aus Römer, Kapitel 5, Vers 8 und 9. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Also wie war unser Status, als Gott gesagt hat, diese Person möchte ich in meine Kontaktliste aufnehmen? Wir waren nicht befreundet, wir waren nicht irgendwie so sympathisch Gott, dass er gesagt hat, ja, diesen Menschen möchte ich gern haben, sondern hier wird davon gesprochen, wir waren Sünder. In Vers 10, den habe ich jetzt hier nicht mit aufgenommen, da wird auch davon gesprochen, als wir Feinde waren. Also es gab keine Beziehung, wo Gott gesagt hat, ja, das ist eine tolle Beziehung, mit dem Menschen möchte ich mehr zu tun haben, sondern die Bibel sagt ganz klar, wir waren Sünder. Das heißt, er erwartet auch nicht ein untadeliges Leben von uns. Es gibt nicht erst einen Standard, den wir erreichen müssen, sodass Gott sagt, jetzt kann ich diesen Menschen annehmen. Das ist manchmal so, dass Menschen sagen, okay, ich glaube daran, es gibt Gott, aber bevor ich jetzt wirklich in Gemeinschaft oder in Beziehung mit Gott treten kann, will ich erst bestimmte Sachen erreicht haben. Also bestimmte Sünden will ich nicht mehr machen. Von meinem Charakter her, also da gibt es so ein paar Dinge, die will ich erst vorher loswerden. Und das ist eine Sache, die aber nicht ausreicht. Das ist eine Sache, die Gott nicht zufriedenstellen kann, dass er sagt, ja, jetzt ist der Standard erreicht, jetzt kann ich diesen Menschen annehmen. Sondern es ist überhaupt keine Vorleistung nötig, aber auch nicht möglich. In Epheser 1, Vers 4 bis 6, die nächste Bibelstelle, die unterstreicht das auch nochmal. Denn in ihm hat er uns erwählt, also in Jesus hat Gott uns erwählt, bevor der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Also schon vorher, vor der Grundlegung der Welt, hat Gott ein Ja gefunden zu uns Menschen und hat gesagt, ich möchte dich als mein Kind annehmen. Das ist das, wie Gott Menschen annimmt. Er kannte uns schon immer, aber eigentlich bevor wir eigentlich da waren, bevor man sagen konnte, jetzt kann man dort jemanden kennenlernen. In der Vorbereitung oder in der Auseinandersetzung mit diesem Thema ist mir ein Aspekt dann noch sehr wichtig. Zum einen, Gottes Ja zu uns beruht nicht auf unsere Vorleistung, sondern auf seinen eigenen Willen. Er nimmt uns bedingungslos an. Auf der anderen Seite gibt es so etwas, die Verse kommen jetzt ein bisschen zu früh. Diese Aussage, Gottes bedingungslose Annahme meint nicht, bleib wie du bist. Das ist so ein Spruch, den man manchmal zum Geburtstag jemandem wünscht. Ja? Du bist total klasse, bleib wie du bist. Diesen Spruch habe ich als jungen Menschen dann irgendwann kennengelernt und habe mir überlegt, irgendwie, ich mag diesen Wunsch nicht, bleib wie du bist. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, was meint man damit. Aber wenn man bleib so kindisch wie du bist, bleib so klein wie du bist, bleib so schwach wie du bist oder bleib so, ich weiß, was will man damit sagen, bleib wie du bist. Wenn es jetzt meint, bleib so dabei, also ich mag deinen Charakter, deine Wesenszüge, dann kann man vielleicht sagen, ich mag dich so, bleib so, wie du bist. Oder wenn man sieht, jemand ist in einer positiven Richtung unterwegs und entwickelt sich gerade, dass man sagt, bleib dran. Und für mich war dann mehr so der Spruch, den ich auf Geburtstagskarten geschrieben habe, so auf Englisch dann, keep on the move. Also bleib in Bewegung, bleib dabei. Finde ich viel besser, als jemand zu sagen, bleib wie du bist. Ja, das würde man keinem Kind hier, also wer jetzt Geburtstag hatte, zu sagen, bleib so, wie du bist. In 5 Jahren sehen wir uns wieder und ich hoffe, du hast dich nicht verändert. Ne? Das wäre ja ein Wunsch, der so nicht passt. In der Auseinandersetzung damit habe ich mich gefragt, wie sieht Gott das? Wenn Gott uns annimmt, sagt er, bleib so, wie du bist. Interessant ist, die Losungen werden ja von der Bruderunität herausgegeben und im Juni letzten Jahres gab es dort eine Synode, wo sich dann aus den Brüdergemeinden in Europa führende Menschen getroffen haben, unter dem Motto, Gott schenkt und beruft die Brüdergemeinde auf dem Weg in die Zukunft. Und bei dieser Synode gab es einen Beschluss, der da hieß, In Zukunft entscheiden die einzelnen Gemeinden, Ältestenräte oder Gemeindediener, also Pfarrer, entscheiden selbstständig darüber, ob sie Homo-Ehen segnen wollen oder nicht. Es kann sein, dass das einfach so ein taktischer Winkelzug ist, um zu sagen, so als große Organisation sind wir damit nicht angreifbar. Ja, in der Politik oder so in der Gesellschaft wird das immer mehr gefordert. Und dass man da nicht in Verruf gerät, passen wir uns dem an. Jetzt muss man sagen, diese Bruderunität, die vertritt nicht alle Gemeinden, die es dort gibt, sondern es gibt auch durchaus andere Gemeinden, die dem nicht angeschlossen sind. Und so bleibt das jeder Gemeinde dann selbst irgendwo überlassen, wie gehen wir damit um. Aber so diese Forderung, also ich habe auch schon zu der Jahreslosung dann gehört, ja, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Christus hat uns so angenommen, wie wir sind. Er erwartet keine Vorleistung. Das heißt, wir sollen einander annehmen, egal wie wir sind, mit welcher Orientierung, sexueller Art oder mit welchen Wertvorstellungen wir leben, egal welcher Religion wir angehören, unsere Aufgabe ist es einfach, einander anzunehmen. Ich bestelle für das Kollegium zu Anfang des Jahres immer die Andachtsbücher. Und da habe ich mich auf der Suche gemacht, auch nach Andachtsbüchern, wo ich sage, okay, die kann man dann vielleicht als Vorschlag dem Kollegium präsentieren. Und habe festgestellt, es gibt sehr viele Andachtsbücher, die in die Richtung gehen, du bist willkommen. Gott mag dich, so wie du bist, bist du richtig. So in diese Richtung. Und ich glaube, dass das so eine Schwerpunktverschiebung ist. Einerseits brauchen wir das. Natürlich brauchen wir diese Annahme, zu wissen, ich muss mich nicht verändern, Gott sagt ja zu mir. Aber dabei bleibt Gott nicht stehen. Und da gibt es einige Bibelstellen. Jetzt seht ihr die schon, die sollten eigentlich jetzt erst nacheinander kommen. Johannes 8, Vers 11. Dort ist eine Begegnung, wo Jesus einer Frau begegnet, die wird von Juden zu ihm gebracht, also von anderen Menschen zu ihm gebracht, und sie sagen, das ist eine Ehebrecherin, sie muss eigentlich gesteinigt werden. Das sagt das Gesetz des Mose. Was sagst du dazu? Und Jesus verurteilt diese Frau nicht, sagt dann, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und am Ende, nachdem dann alle gegangen sind, sagt Jesus zu ihr, jetzt sündige von jetzt an nicht mehr oder sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, in der Begegnung mit Jesus, er nimmt uns an, sagt dann aber, ich erwarte jetzt eine Veränderung. In Römer Kapitel 6, eigentlich so das ganze Kapitel, geht darum, wenn ihr jetzt der Welt gestorben seid, wenn ihr getauft seid, wenn ihr sagt, ich will Gott nachfolgen, dann hat das eine Konsequenz für euch. Dann könnt ihr nicht sagen, ja, jetzt lass uns weiter sündigen, alles ist vergeben, es ist ja alles gut, sondern dann erst recht sollte man loslegen und mit seinem Leben Gott verherrlichen. Oder Kolosser 3, Vers 1 bis 17, so ein ganzer Abschnitt, wo das sehr deutlich gemacht wird, ein sehr lohnenswerter Abschnitt, wo es darum geht, den alten Menschen auszuziehen, den neuen Menschen anzuziehen. Und da wird dann gesprochen, was ist der alte Mensch? Was macht ihn aus? Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt zu Jesus gehörst, wenn Gott dich angenommen hat, wie sollte dein Leben ab jetzt aussehen? Es wäre ein Irrglaube zu sagen, Gott nimmt uns einfach an, du kannst so bleiben, bleib so wie du bist, es muss sich nichts verändern, du bist so willkommen, sondern Gott spricht sehr deutlich davon. In Galater 5, der Abschnitt ab Vers 16 oder Römer Kapitel 8 spricht auch davon, Leben im Geist und Leben im Fleisch. Und da wird auch davon gesprochen, wer im Fleisch lebt, der zeigt damit eigentlich, dass er gar nicht zu Gott gehört. Und so erwartet Gott von uns, dass wir in Heiligung leben. Wir haben im Hauskreis jetzt seit einiger Zeit zum Thema die Sendschreiben. Und da gibt es dann auch Urteile, die Jesus den Gemeinden sagt und wo er ganz deutlich spricht, du hast die Werke, dass du lebst, bist aber eigentlich tot. Lass dir Salbe für deine Augen geben, damit du deinen Zustand erkennst. Und es waren so viele Sachen, die eigentlich so zusammenkamen, die mich selber auch angesprochen haben, wo ich meine, das ist eine Sache, vielleicht stehen wir als Gemeinde da dran, ich persönlich auf jeden Fall, dass ich mir neue Gedanken darüber mache, wie sieht mein Leben da aus. Wir haben dort in den Sendschreiben Gemeinden gesehen, die so eine gewisse Art von Zufriedenheit entwickelt haben. Wo das so rüberkommt, als ob sie einfach zufrieden sind mit dem, was sie haben und sagen können, ja, wir haben ja unsere Werke, es ist ja bekannt, wer wir sind und es reicht eigentlich aus. Und wo man so in Selbstzufriedenheit verfallen kann und sich nicht mehr wirklich hinterfragt. Dann habe ich vor einiger Zeit ein Lied gehört von Xavier Naidoo, wo er darüber singt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, ich will alles dafür tun, damit ich es gefügig mache. Und das war einfach so dieser Satz, also gar nicht unbedingt jetzt, es geht mir gar nicht so sehr um den Sänger oder sonst irgendwas, sondern dieser Satz, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Das ist eine Sache, da geht es ja eigentlich um den Garten Gethsemane, die Jünger sollten beten und sind immer wieder eingeschlafen. Aber ich denke, das ist auch etwas, was darüber hinaus gilt. dass so etwas in unserem Leben vorkommt, dass wir eigentlich das Richtige wollen, dass das Fleisch aber schwach ist. Schlimm ist es, wenn man sagen muss, dass der Geist will nicht und das Fleisch ist schwach. Aber wenn der Geist will, und ich habe gemerkt, manchmal gebe ich mich irgendwie damit zufrieden. Man hat so sein Leben eingerichtet, es läuft irgendwie, aber dieses Hinterfragen, bin ich noch dabei? Wirklich auch zu hinterfragen, wo stehe ich? Womit beschäftige ich mich? Und wir hatten auch in letzter Zeit einige Predigten dazu. Ich kann mich erinnern, Rüdiger hat davon gepredigt, noch 9 Bereiche, wo ich Hingabe leben kann. Ja, auch Nils Predigt ging so in die Richtung, Jesus ist es wert, auch wenn es nicht immer alles attraktiv ist, aber das Gute lohnt sich. Und das ist das, was ich als Lehrer Schülern ja immer wieder vermittle, dass ich sage, okay, es geht nicht immer nur darum, was Spaß macht, womit ich jetzt ganz angenehm meinen Vormittag, meinen Nachmittag durchbringen kann, sondern es geht auch darum, wo lohnt es sich, wo ist es etwas wert? Und dass man sagt, da überwinde ich einfach mal meine Faulheit und einfach nur so danach zu leben, wonach habe ich gerade Lust und Laune. Und das habe ich für mich entdeckt, das wäre bei mir bestimmt wieder dran, in meinem Glaubensleben zu fragen, es gibt vielleicht Dinge, die sind gut, wo ich auch weiß, die sind gut, aber habe ich dann auch wirklich den Willen zu sagen, ich kämpfe dafür. Ja, Paulus spricht auch davon, ich schlage mich selbst nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern der auch ordentlich zulangt. Und diesen Kampf, den Glaubenskampf, von dem die Bibel häufig spricht, oder würdig zu leben, in Heiligung zu leben, das ist etwas, was ich neu in Angriff nehmen möchte, wo ich aufgrund der Sachen, die sich eigentlich so häufen, vielleicht auch denke, vielleicht sind wir als Gemeinde da auch neu gefragt. Dass wir Werke haben, dass wir bestimmte Dinge haben, die sind sehr gut, aber dass wir nicht in Selbstzufriedenheit verfallen, sondern überlegen, okay, wo können wir da einen Schritt weitergehen? Es gibt einen Vers, also unser Auftrag als Angenommene ist eindeutig, dass wir jetzt in Heiligung leben. Dass es nicht Stillstand ist, sondern dass wir uns auf den Weg machen, um weiter dabei zu sein. In Hebräer 12, Vers 6, da wird gesagt, wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Ja, und dann weiter, und er züchtigt jeden Sohn, den er annimmt. Das heißt, das ist nicht im Widerspruch dazu. Das heißt nicht, ja, Gott nimmt mich doch nicht so an, wie ich bin. Doch, er nimmt dich so an und dann möchte er aber den Weg mit dir gehen. Nicht, weil es schwer für dich ist, nicht um dich irgendwie zu knechten, sondern weil er weiß, dass dieser Weg gut ist, dass du Jesus gleichgestaltet wirst und dass du ihn ehrst mit deinem Leben. Ja, der zweite Punkt wäre jetzt zu überlegen, welche Ableitungen ergeben sich für uns. Wir haben festgestellt, Jesus nimmt jeden an, den der Vater ihm anvertraut. Das heißt, es geht nicht um meinen Willen, wen ich annehme, sondern es geht darum, wen nimmt Gott an. Und wenn Gott jemanden annimmt, ja, dann muss ich mir die Frage stellen, darf ich jemanden ablehnen, zu dem Gott ein Ja hat? Wir haben hier in der Gemeinde alle eins gemeinsam. Und das ist, dass Gott uns angenommen hat. Und da ist dann zu überlegen, bin ich auch bereit, jeden in der Gemeinde anzunehmen? Jeden, der dabei ist, wir gehören zusammen als Kinder Gottes, als Angenommene. Und dann ist das unsere Aufgabe, da auch ein Ja zu finden. Im Kontext des Verses geht es vorher, ich meine, wir haben den Römerbrief ja in der Predigtreihe auch vor einiger Zeit gehabt, geht es darum, es gab Essensvorschriften für die einen, die damit groß geworden sind, die hatten für sich, man darf bestimmte Sachen einfach nicht essen. Man muss bestimmte Feiertage unbedingt halten. Man muss sich unbedingt danach ausrichten. Nach diesem Vers geht es darum, es gibt Juden und es gibt Heiden. Und sie alle zusammen werden dadurch verbunden, dass Jesus für sie gestorben ist. Und dass Jesus dadurch geehrt wird, dass wir dadurch eine gemeinsame Basis haben. In unserer Gemeinde gibt es auch Unterschiede. Und ich denke, dass in unserer Gemeinde vieles sehr positiv ist. Und es geht mir gar nicht darum, jetzt zu zeigen, so, da ist es schlecht und da ist es schlecht, sondern einfach gemeinsam darüber nachzudenken, wo können wir uns da noch verbessern. Gibt es Bereiche, wo wir als Gemeinde sagen können, da können wir uns auf den Weg machen und diesen Vers neu in Angriff nehmen und vielleicht noch mehr darauf achten, dass wir einander so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Die Konsequenz wäre, ich nehme jeden an in der Gemeinde, weil hier in der Gemeinde jeder von Gott angenommen ist. Das heißt, es darf keine Ansichten, keine Einstellung geben, ja, abgesehen davon, wenn es ums Evangelium geht, um Dinge, die Gott ganz klar in der Bibel anspricht, aber Dinge, die nicht klar geregelt sind, dann darf es eigentlich keine Ansichten, Einstellung geben, wo wir sagen, das kann uns entzweien. Sondern da muss ganz klar sein, ich nehme den Nächsten an. Was mir auch wichtig ist, die Liebe untereinander ist das Erkennungszeichen, woran wir als Gemeinde Jesu erkannt werden, woran man erkennen kann, dass wir Jesu Jünger sind. Es ist nicht in erster Linie die Liebe zu den Außenstehenden, sondern die Liebe untereinander. Und deswegen ist das Ja innerhalb der Gemeinde so wichtig, das Ja zueinander. Bedeutet, gerade dann auch für die, ich sage jetzt mal für die Evangelisten in der Gemeinde, dass man dieses nicht aus dem Blick verliert. Und auf der anderen Seite für uns als Gemeinde, es ist das überzeugende Argument, was Leute überzeugen kann, die bei uns in die Gemeinde kommen. Nicht so sehr die schlauen Argumente, die Dinge, die man sonst vielleicht diskutieren kann, sondern wenn sie hier in die Gemeinde kommen, dass man sieht, wir haben ein Ja zueinander. Und das sollten wir nicht vernachlässigen, denn das ist das, woran wir erkannt werden. Der nächste Punkt, Gott nahm uns an, als wir noch Sünder und Feinde waren. Habe ich mich gefragt, gibt es Feinde? Gibt es Menschen, wo wir sagen, das sind unsere Feinde innerhalb der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde? Jetzt bin ich nicht ganz neu in der Gemeinde, seit 3,5 Jahren ungefähr gehören wir hier dazu. Und man kriegt dann doch hier und da mit, dass es mal Streit gab, dass es gewisserweise auch verhärtete Fronten gibt, dass Menschen nicht mehr gut miteinander können. Und vielleicht ist das so ein Moment, wo nehme ich Menschen in der Gemeinde als Gegner wahr? Wo muss ich sagen, da sind Menschen, mit denen hatte ich einen Streit und seitdem sind wir irgendwie Gegner geworden. Und da spricht das, denke ich, ganz klar zu uns. Gott nahm uns an, als wir noch seine Feinde waren, als wir Sünder waren und dass wir dieses Jahr auch zueinander finden, dass wir da uns vielleicht wieder neu auf den Weg machen müssen. Wir haben in dem Lied gesungen, wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Ich glaube, dass das eine hohe Kunst ist, vielleicht unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Meinungen zu haben, vielleicht auch mal eine Auseinandersetzung zu haben und trotzdem zu sagen, ich sage Ja zu diesem Bruder, ich sage Ja zu dieser Schwester, weil sie von Gott angenommen sind, weil sie genauso wie ich dazugehören. Andererseits Menschen von außerhalb, wenn sie bei uns in die Gemeinde kommen, erwarten wir ein gewisses Maß an Angepasstheit oder können wir da sagen, egal wie die Menschen hier hinkommen, wenn Gott sie zu uns führt, dann wollen wir Ja zu ihnen sagen. Die Menschen, die zu Jesus kamen, da hätte man vielleicht gesagt, nee, da gehe ich lieber auf Distanz. Mit einem Zöllner gebe ich mich nicht ab damals. Ja, das wäre für einen Juden, wäre das aber schwer geworden, innerhalb der Familie, der Großfamilie vielleicht auch, der Dorfgemeinschaft, wenn man da weiß, der hält es irgendwie mit dem Zöllner. Ja. Und vielleicht würde das für uns auch schwer fallen, wenn gewisse Leute kommen und wir sagen, ja, ich freunde mich mit denen an. Zu Jesus kamen Zöllner, Prostituierte, es kamen auch ganz Fromme, ganz Konservative. Und da ist die Frage, sind wir bereit, diesen Menschen genauso ein Ja anzubieten, ein genauso, du bist hier herzlich willkommen in unserer Gemeinschaft anzubieten. Ich will die annehmen, die für mich Gegner sind. Der nächste Punkt, Gottes Ja zu uns beruht nicht auf unsere Vorleistung, sondern einfach auf seinen Willen. Ich habe mich gefragt, was kann das für uns als Gemeinde bedeuten? Kann es sein, dass bevor ich mit Menschen den näheren Kontakt suche, dass ich sage, die müssen erst einen bestimmten Standard erreicht haben? Die müssen irgendwie erst besonders in Erscheinung getreten sein? Vielleicht beim Baseballcamp irgendwie besonders dynamisch irgendwas gerissen haben, dass man sagt, yo, die sind beliebt, zu denen will ich gehören. Oder erst besonders schön ein Solo gesungen haben, eine besonders mitreißende Predigt gehalten haben, eine Kinderbotschaft, bei dem vielleicht alle 5-mal gelacht haben, dass man sagt, jetzt ist das ein Mensch, den will ich näher kennenlernen. Es geht nicht um die Vorleistung, die wir bringen sollen. Es geht auch nicht um den Beruf, den wir vielleicht außerhalb haben. Sondern es geht darum, ohne Vorleistung zu sagen, wir gehören zusammen und jeder hier in der Gemeinde ist für mich interessant. Zu jedem will ich ein Ja haben. Mein Herz ist offen für jeden in der Gemeinde, unabhängig von Leistung in und außerhalb der Gemeinde. Das wäre, denke ich, so diese Konsequenz daraus, was heißt das für uns, wenn wir sagen, wir wollen einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Unabhängig davon, wie beliebt jemand ist, was er hier in der Gemeinde geleistet hat, einfach zu sagen, er gehört dazu. Ich nehme ihn genauso an wie jemand, der viel leistet. Gott hat uns unterschiedlich begabt. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Momente, wo er dienen kann, wo er mit zur Gemeinde dazugehört und die Gemeinde bereichert. und dass ich da sage, jeder von Ihnen ist von mir herzlich willkommen. Jetzt habe ich hier einen Punkt, den wir vorher nicht hatten, wie kann Annahme praktisch aussehen? Jetzt bin ich seit 3,5 Jahren hier mit in der Gemeinde dabei, das heißt, so die Anfänge kenne ich nicht. Es war für mich der erste Gemeindewechsel. Es geht mir aber nicht darum, jetzt zu zeigen, guck mal, da habe ich was bemerkt, das läuft schlecht bei uns in der Gemeinde oder bei euch. Vielleicht mich noch so ein bisschen rausstellen und sagen, naja, ich gehöre noch nicht so richtig dazu nach 3,5 Jahren, aber ihr schon, ihr solltet dran arbeiten, ich nicht. Wie gesagt, ich habe vor einigen Jahren dazu gepredigt und muss feststellen, so in der anderen Auseinandersetzung, es gibt da durchaus auch bei mir noch sehr viel Potenzial, was man da verbessern könnte. Lasst uns einfach zusammen uns überlegen, wie kann das praktisch aussehen? Was heißt es, einander anzunehmen? Ich denke, wenn wir jemanden annehmen, dann können wir das als erstes dadurch zeigen, einfach durch meinen Blick. Ja, wenn ich hier in die Gemeinde reinkomme, ob ich freundlich die Menschen anlächle in der Gemeinde, ob ich vielleicht ein freundliches Wort habe, was meine Gestik ihnen sagt. Kann ich mit meinem Blick, mit meiner Gestik sagen, du bist willkommen. Ich sage ein Ja zu dir. Ich akzeptiere dich. Und zwar jeden in der Gemeinde. Wir haben das so erlebt in Paderborn. Ich bin in der Gemeinde in Paderborn dort groß geworden, von klein auf. Als Teenager dann schon bei der Gottesdienstmitgestaltung immer wieder mal mitgewirkt. Als Jugendlicher einiges dort gemacht. Als Erwachsener dann auch gepredigt, Teenagerarbeit gemacht. Sodass ich eigentlich ein gutes, wie soll ich sagen, ein gutes Standing in der Gemeinde hatte. Also ich war akzeptiert, auch bei den älteren Geschwistern, durchaus beliebt, würde ich so beschreiben. Meine Frau ist von außerhalb dazugekommen als Jugendliche. Und dann haben wir nachher, wir waren dann verheiratet, festgestellt, das ist tatsächlich so, man kann zusammen zum Gottesdienst fahren und da wird sie wahrgenommen und auch mal gegrüßt. Wenn sie alleine da war, wurde sie auch von vielen dann eben nicht gegrüßt. Teilweise sogar so, dass wir nebeneinander standen, Menschen mich gegrüßt haben, sie aber nicht. Das tut natürlich weh. Und habe ich diesen Blick wirklich für alle oder nur für die, die jetzt zu meinem Hauskreis, zu meinem engen Freundeskreis gehören, dass ich die besonders herzlich begrüße? Also es geht nicht darum, ich kann nicht jeden begrüßen. Ja, ich habe vielleicht ein paar gute Freunde, die kann ich besonders herzlich begrüßen, aber habe ich diese Gestik, Mimik, dass ich ihnen einfach zeige, du bist willkommen. Oder drehe ich mich weg, sehe andere Menschen gar nicht, sondern nur 5 Leute und gehe wieder nach Hause. Und diese Gemeinschaft zu teilen mit der Gestik, Mimik, natürlich ist man manchmal in Eile und Stress. Das kennen wir auch, wenn man kleine Kinder hat und dann schon im Kinderzimmer das so hart an der Grenze war. Muss ich jetzt auch zusehen. Ja, sonst ist man dann gestresst, genervt, geht raus und dann hat man nicht mehr den Blick links und rechts alle anzuschauen. Ich denke, dass das auch nicht sein muss, dass ich darf keinen verpassen, ich muss jedem einmal die Hand gegeben haben, sondern einfach diese Grundeinstellung, spiegel ich das wieder. Ich habe ein Ja zu dir. Es kann so aussehen, in Philipper 2, Vers 3 und 4 steht, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. In einer anderen Übersetzung steht, denkt auch an das, was für den anderen wichtig ist, nicht nur an das, was für euch wichtig ist. Wenn ich diese Annahme zeigen will, bedeutet das auch Zuwendung und Aufmerksamkeit. Den anderen wichtiger zu nehmen, sich für den anderen zu interessieren, was erlebst du gerade? Ich habe das früher so gemacht, ich habe gesagt, ich will ja nicht heucheln. Ich habe mein eigenes Leben, ich habe meine eigenen Probleme. Wenn ich jetzt hingehe und jemand frage, sag mal, wie geht's dir? Und er fängt an zu erzählen. Und ich eigentlich sage, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich habe das doch nur aus Höflichkeit gefragt. Jetzt erzählt er mir das alles. Das wollte ich nicht machen, ich wollte nicht heucheln. Ich wollte nicht fragen, wie geht es dir? Und dann nachher eigentlich gar nicht mich dafür interessieren. Und habe dann aber gemerkt, dass das das ist eine Sünde. Sich einfach nicht für den anderen zu interessieren, zu sagen, naja, es interessiert mich ja einfach gar nicht, sondern da muss ich meine Einstellung ändern und sagen, der Nächste interessiert mich. Ich hatte dann immer so die Ausrede, ja, wenn ich ihn jetzt frage, irgendwie, was hast du so erlebt, was hast du am Wochenende gemacht oder wo stehst du gerade und er erzählt mir das und nächste Woche sehen wir uns wieder und ich habe es vergessen, dann ist das ja auch peinlich. Also besser gar nicht nachfragen, ich kann mir das alles vielleicht gar nicht merken und dann ist das ja auch doof, da merkt er ja, so richtig interessiert hat er sich scheinbar gar nicht. Und habe dann aber für mich gesagt, es ist aber in dem Moment wichtig. Es kann sein, dass ich das wieder vergesse. Es kann sein, dass ich hier beim Kaffee trinken oder beim Tee trinken nach dem Gottesdienst mich mit jemandem unterhalte und nächste Woche, ja, wenn das jemand ist, den ich jetzt zum ersten Mal gesprochen habe, sogar den Namen wieder vergessen habe. Und trotzdem heißt das nicht, dass mein Interesse geheuchelt war, sondern in dem Moment war es ehrlich, aus ehrlichem Herzen, ich habe mich unterhalten mit der Person. Vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, dass ein Anliegen klar wird, dass man sagt, hey, das ist super, dafür können wir zusammen Gott danken oder ich nehme das mit ins Gebet, ich denke an dich in dieser Woche. Dass man da echtes Interesse aneinander zeigt und nicht einfach nur sagt, naja, so richtig Zeit habe ich dafür eh nicht. Ernsthaft fragen, ernsthaft zuzuhören und Zeit füreinander zu haben. Dadurch zeigen wir, dass wir einander annehmen. Ich muss sagen, hier in Detmold Nord ist der Erstkontakt sehr, sehr gut. Das ist so ein Argument, das uns auch überzeugt hat, dass wir gesagt haben, das ist so die Gemeinde, da wollen wir hin. Man kommt hier zum ersten Mal hin, alle wissen, oh, das sind Neue. Ja, und dann wird man gegrüßt und die Leute sprechen mit einem und das ist schön. Und ich glaube, das überzeugt auch einige andere. Ja, Jakob Epp hat das am letzten Sonntag ja erzählt, ne, dass das auch für sie ein Argument war, diese Annahme, diese herzliche Liebe untereinander, dass das durchaus etwas ist, was einen anspricht und wo man sagt, hey, das sieht echt aus. Ne? Echtes Interesse, echte Liebe untereinander, da wollen wir dazugehören. Es ist, denke ich, irgendwo ein Stück weit normaler Prozess. Wenn man dann häufiger da ist, ein paar Wochen da ist, dann wissen die Leute Bescheid, woher man kommt, wer man ist, dann sind die Gespräche seltener. Und wenn man dann zur Gemeinde gehört, dann sowieso, ja, das ist einer von uns. Ne? Ich denke, das ist so ein bisschen auf Neue, da sind wir als Gemeinde gut ausgerichtet. Da sind Neue dabei, da will man einfach mal fragen, woher kommt ihr? Auf der anderen Seite ist das Langfristige. Ich denke, eine sehr gute Möglichkeit, womit diese Gemeinde ja arbeitet, sind Hauskreise. Und wenn man zu einem Hauskreis gehört, dort auch jemanden findet, mit dem man sich austauscht, einmal in einer Woche oder einmal in zwei Wochen trifft, dann hat man dadurch sehr viel aufgefangen. Bei uns war das anfangs nicht so gut möglich. Als wir in die Gemeinde kamen, haben wir gerade Nachwuchs erwartet. Die Anfangszeit war bei uns noch ein bisschen komplizierter. Es lief nicht alles so glatt. Ja, und dann, wenn man kleine Kinder zu Hause hat, beide zum Hauskreis geht nicht. Je nachdem, wie man als Person gestrickt ist, traut man sich auch mal alleine hinzugehen, einfach neue Menschen kennenzulernen oder man sagt, ich fühle mich nicht so wohl, lieber zu zweit. Ich denke, ja, das kann unterschiedlich sein. Bei uns ist das so in der Partnerschaft, ich bin da, denke ich, ein bisschen einfacher gestrickt. Ich kann da eher einfach hingehen zu Leuten, die ich dann nicht kenne. Und mir fällt das ein bisschen leichter, meine Frau nicht ganz so. Hinzu kommt für mich als Mann, ich muss ja nicht unbedingt bei den Kindern zu Hause bleiben. Gemeindefußball war so eine Möglichkeit, die ich dann genutzt habe, um einige kennenzulernen. Ich habe dann zwischendurch mal hier gepredigt, sodass ich auch so den Eindruck hatte, eigentlich ist man akzeptiert, das geht ganz schnell. War für meine Frau, war für Lou wieder nicht ganz so einfach. Und ohne Hauskreis, denke ich, das werdet ihr auch bestätigen, ist es irgendwie schwierig. Und da könnte man sich als Gemeinde auf den Weg machen und überlegen, wie können wir Menschen, die vielleicht gar nicht absichtlich, sondern wo die Umstände es einfach wirklich schwer machen, regelmäßig am Hauskreis teilzunehmen. Wo können wir solche Menschen auffangen? Wie kann man als Gemeinde auch solchen Menschen die Annahme zeigen? Ich denke, jeder kennt das, man möchte sich nicht so gerne anbiedern. Ja, wenn die Leute nicht auf mich selbst zukommen und sie so nach mir fragen, dann hinzugehen und immer, ja, hat man so das Gefühl, Leuten hinterherzulaufen und weiß nicht, bin ich willkommen oder bin ich lästig? Und da gibt es dann natürlich vielleicht auch gar nicht immer ernste oder wirkliche Gründe, aber schon, es fällt gar nicht so einfach. Manchmal habe ich auch so den Eindruck, oberflächliches Kennenlernen, das reicht uns eigentlich. Ist gar nicht unbedingt böse gemeint. Uns geht es dann manchmal auch so, dass wir sagen, ja, wir haben unsere Freunde, wir schaffen es noch nicht mal wirklich, die Beziehung zu denen so richtig zu pflegen, jetzt sich noch um andere zu kümmern. Das wäre sowieso, ich habe gar keine Zeit für die. Wenn ich jetzt ein Gespräch mit dem anfange, dann haben die vielleicht die Erwartung, jetzt machen wir regelmäßig was oder treffen uns einmal im Monat. Und das ist bei mir gar nicht drin. Wir haben so viel zu tun. Also spreche ich die Leute lieber gar nicht an. Das ist, denke ich, so ähnlich wie das, was ich gesagt habe. Trotzdem kann es gut sein, einmal so einen Kontakt aufzubauen, wirklich zu zeigen, ich habe echtes Interesse. Ich denke, dass man keine Zeit hat, werden die Menschen dann auch irgendwann vielleicht merken. Man kann es vielleicht auch offen sagen, direkt bei der ersten Einladung. Mensch, wir finden es schön, euch kennenzulernen. Wir haben nicht oft die Möglichkeit, aber es ist schön, dass ihr da seid. Ich denke, dass das dann auch erleichtert. Wir haben ja immer wieder auch so Gemeindekaffee, Gemeindefrühstück. Und wenn man dann Leute kennengelernt hat, ist es leichter, dorthin zu gehen, zu wissen, ich kann mich da dazu setzen, hier dazu setzen und weiß, mit den Leuten hatte ich schon mal einen Nachmittag, die hatten mich eingeladen, die wollten mich kennenlernen und da ist ein Gespräch möglich. Vielleicht ist es auch so die Frage, kann ich vielleicht alte Strukturen ein bisschen aufbrechen? Ich habe mit meinem Bruder vor kurzem geredet, Der hat sich sehr stark damit auseinandergesetzt, welche Beziehungen passen zu meinem Ziel dazu. Also wenn ich Menschen erreichen will oder was will ich mit diesen Beziehungen? Wenn es nur Beziehungen sind, Hauptsache ich fühle mich wohl. Ich denke, das brauchen wir auch, wo wir einfach mal einen Abend mit guten Freunden verbringen und einfach uns dort wohlfühlen, einfach Gemeinschaft erleben und das gut tut. Aber wenn es nur das ist, vielleicht kann ich da auch sagen, Mensch, wir können vielleicht Freundeskreis so ein bisschen aufbrechen. Es reicht vielleicht, wenn wir alle 3 Monate uns mal wieder zusammentreffen, eine richtig gute Aktion machen, aber wir müssen nicht jedes Wochenende zusammen sein, sondern wir können das vielleicht öffnen. In der Jugend war das so, bei uns gab es damals, war ja ein bisschen größer die Gemeinde, dann gab es natürlich auch so Gruppen, die dann mehr oder weniger eng zusammengehalten haben. Und dann haben wir uns gesagt, so nach der Jugendstunde machen wir sowieso meistens was zusammen. Ja, dann ist das hier für alle zu Ende, wir fahren noch irgendwo hin, trinken Cappuccino, unterhalten uns, machen eine Aktion oder wir machen am Sonntag was zusammen, sodass wir gesagt haben, lass uns auf der Jugendstunde ganz bewusst davon wegkommen, immer nur so zusammenzusitzen, zu 5, zu 6, so unsere Clique, sondern ganz bewusst auf Leute zuzugehen, die neu sind oder wo wir sehen, die haben noch nicht so den Anschluss, die sind nicht so richtig drin. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit hier, dass man nicht seinen Stammtisch hat, an dem man dann immer landet, sondern dass man sagt, ich unterhalte mich hier auch ganz bewusst mal mit anderen aus der Gemeinde, mit denen ich noch fast nie geredet habe. Ich denke, was auch gut sein kann, neue Menschen hier nicht nur zu sehen, dass die Einladung nicht nur von hier vorne kommt. Ja, wir haben nach dem Gottesdienst, übrigens auch heute, denke ich wieder, Kaffee trinken. Ihr seid gerne eingeladen, dort Kaffee und Tee zu trinken, sondern dann auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hättest du Lust, mit mir einen Tee zu trinken? Ich würde gerne einfach mal mit dir reden, dich kennenlernen, einfach ein Gespräch zu führen. Ich denke, wir sollten in unseren Gruppen vielleicht auch drüber nachdenken. Für uns als Teens wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Ich bin ja Teenleiter, dass wir überlegen, wo können wir jemanden annehmen. Ich denke, dass das so in letzter Zeit besser geworden ist. Als ich so neu dazu kam, habe ich gemerkt, wir waren sehr stark mit uns selbst beschäftigt. Die Leute, die da waren, als Gruppe zusammenzufinden. Mittlerweile, denke ich, sind wir auf einem Level angekommen, wo wir andere von außerhalb gut aufnehmen könnten. Ann-Christine gehört eigentlich mittlerweile richtig fest dazu, ne? Hat sich so eingelebt, dass wir im Teamkreis überlegen, ja Mensch, dieses Jahr ist wieder Baseballcamp, das Jahresmotto ist, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wir wollen ganz bewusst so 2, 3 Leute mindestens nach den Sommerferien bei uns im Teamkreis haben und denen zeigen wir, dass wir sie annehmen. Das wäre, denke ich, so eine Möglichkeit. Vielleicht könnten sich das Jungschergruppe, Kindergruppe auch vornehmen, die Jugendlichen vielleicht, ne? Ihr dürft ja auch zum Baseballcamp noch einige von euch, dass man da sagt, Mensch, wir wollen neue Leute mit reinholen. Jetzt kann ich nicht für alle sprechen, weil ich eben nicht in der Jugend dabei bin. Ich weiß nicht, wie es da läuft. Vielleicht sagt ihr, es ist überhaupt gar kein Thema bei uns. Wir nehmen alle an und das läuft gerade so gut. Wir haben 5 neue dabei, die sind so integriert. Und das läuft wunderbar. Ich weiß nicht, ob die Senioren sich treffen in der Woche. Vielleicht im Hauskreis, vielleicht aber auch so, dass man sich trifft und sagt, vielleicht können wir neue Senioren, die in unserer Nachbarschaft, Bekanntschaften, die wir haben, nutzen, um Menschen einfach zu zeigen, ihr seid bei uns angenommen. Insgesamt denke ich, dass eine direkte Einladung immer mehr bringt als allgemein. Ja, wenn wir einfach nur sagen, ja, die Männer haben da einen Männerabend, ist das schön und gut. Wenn ich da aber keine Person habe, wo ich sage, ja, da fühle ich mich wohl oder ich weiß, die wird sich ein bisschen um mich kümmern, da habe ich jemanden zum Reden, sondern ich komme hin und werde vielleicht den ganzen Abend alleine sitzen, dann sage ich mir, dann bleibe ich lieber zu Hause. Da weiß ich nicht so richtig. Und ich glaube, dass solche Momente, wo man einfach direkt hingeht und sagt, hey, hättest du Lust, da mitzukommen? Na, wir beide fahren da zusammen hin. Und dass die Person dann einfach weiß, wenn ich mitkomme, bin ich da nicht allein jeden Abend, so beim Frauenwochenende oder beim Männerabend oder welche Aktionen es auch sonst noch gibt, bei Wochenenden, insgesamt, was wir hier so an Gemeindeveranstaltungen haben, sondern dass man dann davon wegkommt, einfach nur allgemein einzuladen, sondern auch mal zu gucken, Mensch, wen kann man denn direkt ansprechen? Und dann aber auch wirklich das ernst nehmen und bei der Gelegenheit an dem Abend, am Wochenende dann auch dafür zu sorgen, dass dieser Mensch sich angenommen fühlt und nicht einfach nur, ja, eingeladen ist er, da ist er, geschafft, abhaken, ne? Angenommen. Wo sind Menschen in unserer Gemeinde, die noch nicht so angenommen sind, die auf Annahme warten? Und ich denke, wir können das, wir haben auf jeden Fall Entwicklungspotenzial. Der letzte Punkt, unser Auftrag als Angenommene ist Heiligung. Es gibt so eine Szene in einem Animationsfilm Croods, die finde ich sehr schön, weil das so eine Alltagswahrheit ist, ja, die dort aufgegriffen wird. Es gibt einen Dialog zwischen der Tochter und der Oma und die Tochter war nachts unterwegs und das sind so Menschen, die noch in Höhlen wohnen und sie hat dort einen Jungen kennengelernt und kommt jetzt zurück und am nächsten Morgen gibt es so eine Gesprächsrunde, sage ich jetzt mal dazu, Und da sagt, unterhält sich die Tochter dann, oder sie sagt etwas und darauf reagiert die Oma. Und sie sagt, ich dachte erst, es wäre ein Warzenschwein, aber dann ist daraus ein Junge geworden. Komisch, sagt die Oma, normalerweise ist es umgekehrt. Ich finde den Dialog sehr, sehr schön, weil das so eine Sache ist, die, denke ich, häufig im Leben zutrifft. Ich meine, viele von uns Ehemännern wissen doch, ne, nach der Hochzeit ein paar Pfunde dazu bekommen, ne? Ein bisschen tiefer gelegt, ein bisschen breiter. Das hängt natürlich auch damit zusammen, der Lebensstil, der geht nicht einfach so weiter. Man kommt nicht mehr so oft raus, Sport zu machen. Es sind dann viele Sachen, irgendwann merkt man das, dann schiebt die Frau vielleicht auch, mach mal wieder ein bisschen Sport. Und dann ändert sich da wieder was. Aber grundsätzlich zeigt das, wie wir Menschen ticken. Wenn ich weiß, ich bin angenommen, so wie ich bin, dann neigen wir Menschen dazu, einfach uns gehen zu lassen. Ist tatsächlich so. Als Lehrer merke ich das immer wieder, wenn ich als Lehrer Schülern entgegenkommt bin oder überhaupt Lehrer, die anderen, die Schülern gegenüber entgegenkommend sind, Freiheiten gewähren oder mal eine Ausnahmeregelung machen, die werden dann auch gerne ausgenutzt. Ja, da versuchen die Schüler das dann zu dehnen, bis ins Unermessliche, irgendwie dann noch was rauszuhauen. Und auf der anderen Seite, wenn man nur streng geführt wird, da weiß man ganz klar, hier brauchst du gar nicht fragen, da passiert eh nichts. Ich denke, dass das bei uns, bei jedem von uns so ist. Wenn ich weiß, ich bin angenommen, dass ich dann dankbar bleibe, dass ich das schätze, dass ich nicht einfach mich gehen lasse und sage, ja, jetzt bin ich angenommen, jetzt brauche ich nichts machen, sondern dass ich überlege, wie kann ich mich jetzt so verhalten, dass das Annehmen auch leicht ist. Ich denke, es ist eine Herausforderung, ja, auch in der Ehe nach Jahren immer wieder zu überlegen, wie kann ich das auch wertschätzen. Ja, das Versprechen, meinen Partner zu ehren, wirklich hochzuhalten und nicht zu sagen, naja, passt ja alles, Alltag angekommen, jetzt kann ich mich verhalten, passt ja, ne? Ich will mich so geben, dass es anderen leicht fällt, mich anzunehmen. Ich will angenehm sein. In 1. Korinther wird gesagt, in Kapitel 13, die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Ich sollte mich nicht unanständig benehmen, in Gesprächen, im Verhalten. Demut sollte etwas sein, das meinen Charakter, das mich in meinen Beziehungen auch prägt, dass es sich nicht immer alles um mich drehen muss in Gesprächen, sondern dass ich auch bereit bin, dem anderen zuzuhören. Dass ich Annahme nicht für selbstverständlich nehme, sondern dass ich auch meine Dankbarkeit dafür zeige. Ich denke, es ist schön, wenn wir angenommen sind, wir dürfen es genießen. Aber auf der anderen Seite sollten wir uns nicht dazu hinreißen lassen, das auszunutzen und dann über die Stränge zu schlagen. Für mich selbst, für uns als Familie zu überlegen, wie können wir es anderen leicht machen, dass sie uns annehmen. Und das alles geht nicht darum, einfach nur für uns selbst, oder ist es schön, einander anzunehmen, sondern die Losung geht ja weiter zu Gottes Lob, zur Ehre Gottes. Und wenn wir Menschen sind, die davon ergriffen sind, was Jesus für uns getan hat, wie Gott uns annimmt, dann sollte das, denke ich, eine riesengroße Motivation für uns sein. Ich will Gott loben, ich will ihn ehren. Er hat mich so angenommen, ich brauchte mich nicht irgendwie vorher anstrengen und aus Dankbarkeit will ich jetzt in Heiligung leben. Und weil Jesus mein Vorbild ist, will ich meinen Nächsten annehmen, will ich das weitergeben, was Gott mir gegeben hat. Ja, was jetzt? Es ist an uns zu überlegen, einerseits Gott möchte uns annehmen, wenn wir noch nicht dazugehören, wenn wir auf diese Annahme noch nicht reagiert haben, dann sollten wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ich lasse mich annehmen. Ich bin dir dankbar, dass du mich liebst. Niemand kann zu Jesus kommen, wenn Gott ihn nicht dorthin zieht, wenn Gott nicht sagt, ich möchte dich haben. Und wenn du merkst, dass Gott dich haben will, dass Gott dich zieht, dann nimm ab. Dann geh dran und rede mit ihm. Der zweite Punkt ist, wenn du ein Angenommener bist, dann lebe in Heiligung. Etwas, was mir sehr wichtig geworden ist, vielleicht für uns als Gemeinde, für dich persönlich auch, zu überlegen, lebe ich tatsächlich in Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird. Ist das etwas, was mich wirklich prägt in meinem Leben, dass ich da hinterher bin und dass ich da nicht lau werde? Und in Bezug auf Mitmenschen, nimm andere an. Werde kreativ, mach dir Gedanken, wie kann ich diese Annahme zeigen? Das ist etwas, wo ich mich auch wieder neu auf den Weg machen möchte, zu überlegen, nehme ich die Leute an? Ja, anfangs war das so, man wusste nicht mal genau Bescheid, wer gehört alles zur Gemeinde, wer ist nur Besucher? Ja, weil man mit allen herzlich umgeht, ist ja auch gut. Ja, mittlerweile weiß man einigermaßen Bescheid und ich denke, dass ich da persönlich, auch wir als Familie, herausgefordert sind, auch das stärker zu leben und uns auch kreativ Gedanken zu machen. Für uns selbst, aber auch in unseren Gruppen. Im Teamkreis, das hatte ich angesprochen, in anderen Kreisen, wo wir zusammen sind, vielleicht auch im Hauskreis, sich zu öffnen, Menschen anzunehmen, aufzunehmen. Und mach anderen das Annehmen leichter. Ich denke, wir sollten jetzt mit einer Nachricht an Gott antworten und uns vielleicht später in Hauskreisen, in Gesprächsrunden, vielleicht auch hier gleich dann nochmal daran erinnern und kreativ werden und nachdenken. Stehen wir auf, ich möchte dann noch beten. Gott, dieses Wissen ist eigentlich zu groß, als dass man es wirklich begreifen und fassen könnte, dass du ein Ja zu uns hattest, bevor überhaupt irgendwas gemacht worden ist, dass du ein Ja zu uns gefunden hattest, als wir Sünder, als wir Feinde waren und dass wir nichts tun können, um irgendwie einen Standard zu erreichen, dass du sagst, jetzt ist der Mensch gut genug, jetzt kann ich mich mit ihm abgeben. Danke dir, Jesus, dass du jeden annimmst, den der Vater zu dir schickt. Und wenn heute Menschen hier dabei sind, die der Vater schickt, ich bitte dich dafür, lass es wirklich stark sein und dass sie bei dir ankommen und dass du sie annehmen kannst. Dass es sie nicht kalt lässt, dass du, Gott, sie selbst rufst, dass du sie annehmen möchtest als deine Kinder. Und ich bitte dich, dass du uns dort neu kreativ werden lässt, dass wir überlegen, wo sind vielleicht Strukturen, die zu fest sind, die zu hart sind, um offen für andere zu sein, dass alles nur oberflächlich bleibt, sondern dass wir wirklich echtes Interesse aneinander zeigen können. Trotz aller Unterschiede, die es geben kann. Vielleicht werden wir nicht beste Freunde, aber wir sind Geschwister und können ein Ja zueinander finden. Hilf uns dabei und segne uns. Amen.